Ö1 Abendjournal.
Dazu darf ich Sie begrüßen. Mein Name ist Stefanie Leodolter und heute Abend beschäftigt uns Folgendes. Bundeskanzler Christian Stocker verteidigt das Vorgehen der sogenannten Reformpartnerschaft. Die Hitzewelle hat mancherorts nicht nur Waldbrände, sondern auch eine breite Diskussion um die Vorverlegung der Sommerferien entfacht. René Benko ist seit heute rechtskräftig verurteilt. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Lebensversicherungsprozess freigesprochen und Österreich fiebert mit Spannung dem WM-Spiel gegen Spanien entgegen, während zeitgleich in Deutschland Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl kurz vor seinem Abgang steht. All das und mehr gleich. Zuerst die Wetteraussichten mit Daniel Zeinlinger.
Überwiegend sonnig geht der Tag zu Ende. Die paar Quellwolken, die jetzt da sind, lösen sich am Abend auf. In der Nacht trifft an der Alpen-Nordseite dann eine schwache Kaltfront ein. Die bringt von Vorarlberg bis zum Salzkammergut da und dort Regenschauer. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 20 bis 10 Grad. Im Mühlviertel und im Waldviertel stellenweise auch tiefer. Morgen der Freitag bringt eine Mischung von Sonne und Wolken, wobei es im Osten und im Süden am meisten Sonne gibt. Regenschauer sind besonders von Vorarlberg bis zum Wienerwald dabei. Weit im Osten und im Süden bleiben Schauer die Ausnahme. Windig morgen und 21 bis knapp 30 Grad. Ähnliche Temperaturen dann auch am Wochenende. Der Samstag wird der sonnigere Tag, am Sonntag werden auch Regenschauer vorkommen.
Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP verteidigt die jüngsten Ergebnisse der Reformpartnerschaft aus Bund, Ländern und Gemeinden. Die haben sich zuletzt grundsätzlich auf Neuerungen bei Gesundheit, Bildung, Verwaltung und Energie geeinigt. Von verschiedenen Seiten ist aber die Kritik gekommen, dass die Reformen zu wenig weit gehen würden. Der Bundeskanzler wiederum spricht von einem großen Schritt in die richtige Richtung. Peter Daser berichtet.
Als mit Abstand wichtigster Reformbereich gilt das Gesundheitssystem wegen der hohen Kosten. Die Finanzierung aus einer Hand kommt nun erstmals bei den geplanten Fachärztezentren, Bundeskanzler Christian Stocker sagt.
Es ist eine Finanzierung aus einer Hand in einem kleinen Bereich, aber das ist der erste Schritt und es ist diese Reform nichts, was heute oder am Ende des Jahres enden wird. Das ist eben fortzusetzen und auszurollen, wenn es sich bewährt.
Als konkrete Ziele der Reformen nennt Stocker etwa kürzere Wartezeiten oder bei der Energie niedrigere Netzkosten oder bei der Verwaltung weniger Aufwand.
Ich erwarte nicht mehr, dass irgendetwas als großer Wurf bezeichnet wird, was die Regierung vorlegt, aber es ist ein großer Schritt. Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, einer, der viele Jahre, Jahrzehnte nicht gegangen wurde und der auch in dem Zusammenwirken von Städten, Gemeinden, Ländern, Bund und Sozialversicherung so vielleicht mehr gebracht hat, als manche erwartet haben.
Entsprechende Gesetze sollen noch heuer kommen.
Wir werden bis Jahresende die Ergebnisse in Gesetzesbeschlüsse umsetzen können. Dann muss es im Parlament auch die Mehrheit bekommen. Wir brauchen teilweise 2/3 Mehrheiten und dann kommt es in die Umsetzung.
Offen ist dagegen weiterhin die Wehrdienstreform.
Wichtig ist mir, dass wir ein Ergebnis erzielen, das dem, was die Wehrdienstkommission vorschlägt, nahe kommt oder das abbildet, vor allem den Zweck erreicht, der damit erreicht werden soll und dass es mit 1.1.27 auch in Kraft tritt.
Er wünsche sich eine Einigung zum Wehrdienst noch im Sommer, so der Bundeskanzler.
Die für den Gesundheitsbereich oft geforderte Finanzierung aus einer Hand sei es nicht geworden, sagt dazu Fiskalratspräsident Christoph Badelt im heutigen Mittagsjournal. Aber
jetzt hat man die Funktion des Bundes aufgewertet und sagt, grundsätzlich gibt es eine Zusammenarbeit aller Betroffenen, also aller drei, Bund, Länder und Sozialversicherung, bei der Strukturplanung. Und wenn man sich nicht einigt, gibt es letztlich die Verantwortung des Bundes. Wenn das so kommt, und da werden wir mal schauen, was in den Gesetzen wirklich steht, wäre das eine sehr starke Aufwertung des Bundes. Und das kommt schon in die Nähe einer zentralen Finanzierungskompetenz. Aber gleichzeitig bleiben doch die Mittel alle sozusagen, jeder Geldbetrag hat einen Marschall und das Geld der Sozialversicherung wird dann eben für den niedergelassenen Bereich verwendet. Und beispielsweise die neu angekündigten Facharztzentren, da steht, da muss man sich wieder auf einen neuen Finanzierungsmechanismus einigen und das kommt mir paradox vor, weil wir eh schon so komplexe Finanzierungsstrukturen haben. Abgesehen davon, dass offensichtlich der Finanzminister in diese ganze Reform nicht eingebunden war und am Schluss des Tages dann letztlich die Frage entstehen wird, was kann man sich auch wirklich leisten.
Sagt Fiskalratspräsident Christoph Badelt. Die Hitzewelle erst einige Tage her, ist nur vorerst vorbei. Und sie hat eine Debatte ausgelöst über die Schulferien. Von Wien ausgehend kommt jetzt auch aus Kärnten Unterstützung für einen Vorschlag, die vorzuverlegen. Und jetzt zeigt man sich auch auf Bundesebene dafür gesprächsbereit. Viktoria Waldhäusl berichtet.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Neos unterstützt den Vorschlag seiner Wiener Parteikollegin, die Sommerferien vorzuverlegen.
Die Evidenz für eine Vorverlegung von Sommerferien zeigt ganz klar, dass im August die Tage kürzer sind, die Nächte länger und damit mehr Kühlung stattfindet. Diesen Vorschlag sollen wir jetzt gemeinsam diskutieren und wenn alle Bundesländer der Auffassung sind, dass das sinnvoll ist, auch so umsetzen.
Für Gespräche zeigen sich die Koalitionspartner offen. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer sagt:
Lassen wir uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Schule so gestalten können, dass sie über das ganze Jahr hinweg erträglich und aushaltbar ist. Das hat eben damit zu tun, dass wir auch sinnvollerweise darüber nachdenken, wenn es gerade im Juni sehr viel heißer wird, dass wir dann auch die Ferien so legen, dass sie auch gut abbildet, dass die Klassenzimmer nicht zu heiß sind.
Skeptisch gibt sich ÖVP-Bildungssprecher Nico Machetti.
Dieses Konzept ist ein bisschen auf dem Prinzip Hoffnung aufgebaut, dass man dieses Jahr das vielleicht geholfen, weil es heiß war im Juni, vielleicht ist es nächstes Jahr heiß im August. Also ich glaube, wirklich eine nachhaltige und tatsächliche Lösung ist natürlich, wenn man die Schulgebäude auch klimafit macht. Das ist eine Investition, das müssen sich die Schulerhalter natürlich auch leisten können. Aber ich glaube, das wäre die Lösung, an der wir arbeiten sollten, weil das ist die nachhaltigste.
Die Vorverlegung der Sommerferien ist aber ohnehin nicht das einzige Vorhaben des Bildungsministers. Über den Sommer soll ein Plan ausgearbeitet werden, der von baulichen Maßnahmen wie Beschattung, Belüftung und Klimageräten bis zu einer Hitzefreiregelung an besonders heißen Tagen reichen soll.
Die Debatte um eine Sommerferienvorverlegung hätte freilich auch Auswirkungen auf andere Bereiche, zum Beispiel auf den Tourismus in Österreich. Und aus der Branche kommen zu dem Vorschlag recht gemischte Reaktionen, wie Martin Rauter zusammenfasst.
Roland Sint von der Kärntner Tourismusregion Nassfeld, Pressegersee, Lesachtal und Weißensee reizt die Vorstellung von früheren Ferien. Das würde die Reisespitzen im Sommer abflachen.
Wenn ich die Nachfrage der Österreicher um 2 Wochen nach vorne verlege, dann gewinne ich 2 Wochen an Kapazitäten, wo ich vielleicht nicht voll ausgelastet bin und wo ich noch Potenzial habe.
Mit mehr Reisetätigkeit im Juni rechnet Tourismusforscherin Anna Burton vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Ein Nachteil könnte allerdings sein,
dass die Feiertage Mai und Juni, die sich jedes Jahr verschieben, dann zum Teil eben in die Sommerferien fallen.
Kritisch sieht eine Vorverlegung Walter Veit von der Hotelvereinigung. Er befürchtet Probleme bei bereits lange im Voraus geplanten Buchungen und eine fehlende Bereitschaft von Fachkräften, früher in die Saison zu starten.
Die Hitzewelle hat Teile Europas wirklich hart getroffen. Frankreich zum Beispiel kämpft noch immer mit den Nachwirkungen der über 40 Grad, die dort über Tage hinweg geherrscht haben. Im Süden sind gleich mehrere Waldbrände ausgebrochen, die nur schwer unter Kontrolle gebracht werden können, wie Barbara Chandl berichtet.
Dichter, schwarzer Rauch über einem Waldgebiet nördlich von Narbonne in Südfrankreich. Alleine hier sind bereits 900 Hektar Vegetation abgebrannt und die Situation bleibt weiter angespannt.
Die Herausforderung ist der starke Wind. Das Feuer wird ständig angefacht und breitet sich aus. Und wir haben Sorge, dass die Temperaturen wieder stark ansteigen,
sagt ein Feuerwehrmann heute. Nördlich der Hafenstadt Marseille sind 2 weitere Waldbrände ausgebrochen. 600 Menschen mussten vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Straßen wurden gesperrt und auch die Zugverbindungen zwischen Marseille, Bordeaux und Avignon wurden vorerst eingestellt. Derzeit gilt in 6 Departements rund um das Mittelmeer die höchste Waldbrandwarnstufe und die Situation dürfte sich nicht so schnell entspannen. Auf Frankreich rollt nämlich schon die nächste Hitzewelle zu, die 3. heuer. Indes ist heute bekannt geworden, dass während der jüngsten Hitzewelle in Frankreich die Zahl der Todesfälle von über 75-Jährigen eklatant angestiegen ist, um 85%. Innerhalb einer Woche sind 513 Menschen dieser Altersgruppe gestorben. In der Woche davor, ohne Hitze, hat es 278 Todesfälle gegeben. Die Zahl der Toten durch Badeunfälle ist auch extrem angestiegen. Auf der Suche nach Abkühlung bei 40 Grad und mehr sind 90, vor allem junge Menschen und Kleinkinder, ums Leben gekommen.
Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko spricht von den heftigsten Angriffen seit Kriegsbeginn und Russland von Vergeltungsschlägen für ukrainische Drohnenangriffe. Ernst Kernmeier.
Aufräumarbeiten im Südosten der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach den nächtlichen Angriffen. Den ganzen Tag über sind Rettungskräfte und Bauarbeiter im Einsatz bei einem schwer getroffenen Wohnhaus. 6 der 9 Stockwerke sind eingestürzt. Mehrere Personen seien vermisst, sagt ein Sprecher des staatlichen Zivilschutzes. Die Suche laufe weiter. Eine Bewohnerin des Hauses hatte mehr Glück. Sie sei in ihrer Wohnung eingeschlossen gewesen, bis sie von einem Rettungskommando befreit worden sei, sagt sie. Doch jetzt wisse sie nicht, wohin. Mit Dutzenden Raketen und hunderten Drohnen hat Russland die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Mehrere Stunden lang waren immer wieder heftige Explosionen zu hören. An 30 verschiedenen Plätzen in der Stadt und im Umland seien Einschläge registriert worden, sagt die Stadtverwaltung. Vor allem Wohnhäuser und zivile Infrastruktur seien getroffen worden. Aus dem russischen Verteidigungsministerium heißt es dagegen, dass nur militärische Ziele angegriffen worden seien, als Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe der letzten Wochen. Die Ukraine hat mit Langstreckendrohnen große Raffinerien getroffen. In mehreren russischen Regionen ist Sprit deshalb derzeit Mangelware.
Knapp eine Woche ist es her, dass Venezuela von 2 schweren Erdbeben erschüttert worden ist. Die Regierung hat heute die bestätigten Todesfälle auf rund 2300 nach oben korrigieren müssen. Hilfsorganisationen gehen von einem Vielfachen an Toten aus und Zehntausende werden noch vermisst. Wie ein Wunder klingt da die Rettung eines Mannes, der heute lebend aus den Trümmern geborgen hat werden können, berichtet Katharina Wagner.
Jubel bricht aus in Katia la Mar an der venezolanischen Küste, als Hernán Gil Flores heute aus den Trümmern gerettet und auf einer Bahre ins Freie getragen wird. 8 Tage lang war er unter den Trümmern eines 7-stöckigen Gebäudes verschüttet. Der 43-Jährige war in dem Einkaufszentrum als Wachmann tätig gewesen. Als vor mehr als einer Woche das erste der beiden Erdbeben das Gebäude einstürzen lässt, befindet sich der Nachtwächter in seinem Wachhäuschen. Dieses wird unter den Trümmern verschüttet, doch die Kabine hält zumindest teilweise stand und wird für den Mann zum überlebenswichtigen Schutzraum. Laut Feuerwehrangaben wurde der erste Kontakt mit Gil Flores am Wochenende mittels Schalldetektionsgeräten hergestellt. Später wurde sein Standort mit einer Suchkamera bestätigt. Okay. Tagelang arbeiteten sich Helferinnen und Helfer behutsam vor. Vor seiner Rettung wurde Gil Flores mit Wasser und flüssiger Nahrung versorgt. Die Retter waren über eine kleine Kamera mit ihm verbunden. Eine heute veröffentlichte Videoaufnahme zeigt den Mann mit einem blutunterlaufenen Auge, aber wohl auf wenige Stunden vor der Rettung. Auf Hernán Gil Flores warten eine Frau und 2 Kinder.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg bestätigt eine Rekordstrafe für den Internetkonzern Google. Das Originalverfahren hat bereits 2018 stattgefunden. Google ist wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung durch das Betriebssystem Android zu einer Kartellrechtsstrafe von mehr als 4 Milliarden Euro verurteilt worden. Paul Hoemer.
Googlen ist längst zum Synonym für Internetsuche geworden. Kaum jemand kommt ohne die Suchmaschine aus. Und damit das auch so bleibt, hat Google und der Mutterkonzern Alphabet in der Vergangenheit auch zu einigen Tricks gegriffen. Hersteller, die auf Android-Geräten Google-Dienste anbieten wollten, mussten bis 2018 gleich ein ganzes Paket vorinstallieren, inklusive dem Internetbrowser Chrome und Google Suche. Die EU-Kommission wertete das als Missbrauch der Marktmacht und verhängte eine Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro. Google zog vor Gericht, kämpfte sich 8 Jahre lang durch die Instanzen. Heute dann das Urteil des Europäischen Gerichtshofs.
The court second chamber hereby first dismisses the appeal. Second orders Google LLC and Alphabet Inc. to bear their own costs and to pay those incurred by the European Commission.
Die Richter bestätigen, Google muss zahlen. Brüssel feiert den Sieg gegen den US-Tech-Giganten. Google kann die Strafe angesichts seines aktuellen Quartalsgewinns von rund 35 Milliarden Euro wohl ohnehin aus der Portokasse bezahlen. Die gute Nachricht, die Milliarden fließen jetzt zurück in den EU-Haushalt. Beiträge von Mitgliedsländern und damit auch von Österreich dürften deshalb ein wenig niedriger ausfallen.
Gerichtsberichterstattung jetzt. Heinz-Christian Strache, Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler, ist heute Nachmittag in der sogenannten Lebensversicherung Causa freigesprochen worden. Strache war vorgeworfen worden, eine Lebensversicherung, die die FPÖ Wien abgeschlossen hatte, zu seinen Gunsten verändert zu haben. Berthe Tomasowitsch berichtet.
Der Sinn und Zweck der Lebensversicherung sei klar gewesen. Es ging um die wirtschaftliche Absicherung des Obmanns der FPÖ Wien, in dem Fall jene von Heinz-Christian Strache, sagt der Richter. Es sei nicht nachweisbar, dass Strache sich die Summe entgegen eines Beschlusses der Partei zuwenden wollte. In der FPÖ Wien gab es eine solche Absicherung in Form einer Lebensversicherung schon für den Vorgänger von Strache als Obmann und deshalb eben auch für Strache. Sollte Strache etwas zustoßen, sollte seine Familie abgesichert sein. Im Fall des Erlebens sollte die Versicherungssumme an die Partei zurückfließen. Die Versicherungssumme rund 1 Million Euro. Die Staatsanwaltschaft hat Strache vorgeworfen, eine Zusatzvereinbarung getroffen zu haben, die ihn als Begünstigter bestätigt, sodass er die Versicherungssumme ausbezahlt bekommt. Diese Zusatzvereinbarung soll an allen Parteigremien vorbei passiert sein. Strache selbst war ja zu dem Zeitpunkt Obmann und zeichnungsberechtigt. Strache hat sich so verteidigt, dass ihm von der Partei nach seinem Rücktritt nach der Ibiza-Affäre eine Art Pension zugesichert wurde und das sollte die Lebensversicherung sein. Allerdings gibt es dazu nirgends Aufzeichnungen und die Zeugen vor Gericht konnten sich an eine solche Vereinbarung nicht erinnern. Der Richter hält Strache zugute, dass er diese Zusatzvereinbarung nie benutzt habe, dass der Zweck der Lebensversicherung immer klar gewesen sei, die wirtschaftliche Absicherung des Obmanns. Es liegt also keine Untreue vor, deshalb der Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung abgegeben.
Milliardenpleitier René Benko ist seit heute rechtskräftig wegen betrügerischer Krida verurteilt. Der oberste Gerichtshof hat den Schuldspruch des Innsbrucker Landesgerichts bestätigt. Dabei ist es um die Schenkung von 300.000 Euro an Benkos Mutter gegangen, wodurch Benkos Gläubiger geschädigt worden sind. Einen Freispruch aus demselben Verfahren hat der OGH außerdem aufgehoben. Bernd Koschuh.
Es war eine doppelt schlechte Nachricht, die René Benko heute in der Untersuchungshaft aus dem OGH vernehmen musste. Ein Freispruch aufgehoben, ein Schuldspruch bestätigt. Die Strafe im ursprünglichen Prozess hatte 2 Jahre Haft betragen. Nun sagt OGH-Sprecherin Alexandra Michel-Kwabinski.
Das Faktum, dass freigesprochen wurde, muss neu verhandelt werden und dann auch für das Gesamte eine neue Strafe festgesetzt werden.
Wenn aus dem Freispruch ein Schuldspruch wird, droht Benko freilich eine insgesamt höhere Strafe. Beim freigesprochenen Faktum geht es um eine Mietzinsvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro für eine Innsbrucker Villa. Das Erstgericht sei da auf dem falschen Dampfer gewesen, meinte die OGH-Senatsvorsitzende. Sie hat also angedeutet, dass auch dadurch Benkos Gläubiger geschädigt werden sollten. Dennoch meint Benkos Verteidiger Thomas Pillichshammer.
Wir sind optimistisch, auch diesen zweiten Rechtsgang, wie schon den ersten Rechtsgang, zu einem Freispruch führen zu können.
Die dritte schlechte Nachricht für Benko kam heute aus Italien. Die Staatsanwaltschaft in Trient klagt ihn wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung an. Benkos Statthalter in Italien wie der Steuerberater Heinz-Peter Hager sollen durch Druck und Vorteilszuwendungen Genehmigungen für Bauvorhaben erlangt haben. Nach dem Ende der Ermittlungen wollte die Staatsanwaltschaft eigentlich den Vorwurf der kriminellen Vereinigung fallen lassen. Ein Richter hat aber die Anklage angeordnet. Mitangeklagt sind nun 36 weitere Personen. Es geht auch um die Vorwürfe Erpressung, Urkundenfälschung und Ausnutzung von Amtsgeheimnissen.
Gelegenheit macht Diebe, heißt es. So in etwa dürfte wohl auch die nächste Geschichte gelaufen sein. Ein Mann findet in einem Zug eine wertvolle Geige. Anstatt sie abzugeben, versucht er, das Instrument zu verkaufen und läuft dabei der Polizei quasi in die Arme. Alpha Faber mit den Einzelheiten.
Die Besitzerin der Geige, eine 49-jährige Frau, vergisst das wertvolle Instrument im Zugabteil. Als ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma das Abteil am Hauptbahnhof säubert, nimmt er das Instrument an sich und plant, es zu Geld zu machen. Unter dem Vorwand, für einen Angehörigen ein solches Instrument kaufen zu wollen, geht er in ein Geigengeschäft, um den Wert zu erfragen. Zeitgleich erstattet die Besitzerin Anzeige und informiert den Geigenbauer über den Diebstahl. Ausgerechnet bei diesem Geigenbauer versucht dann der 24-Jährige über einen Komplizen das Instrument zu veräußern. Er selbst wartet vor dem Geschäft. Die Polizeibeamten sind bereits vor Ort. Die beiden Männer werden festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt. Und zwar wegen des Verdachts des schweren Diebstahls sowie der versuchten Hehlerei.
Morgen beginnen österreichweit wieder die Aufnahmetests für das Medizinstudium. Rund 17.000, meist junge Menschen, haben sich angemeldet und hoffen, einen der rund 2.000 Studienplätze zu ergattern. Besonders gute Chancen haben Sprösslinge aus Akademiker und ganz besonders aus Ärztefamilien, wie die Studierenden-Sozialerhebung aufzeigt. Jens Lang berichtet.
Bildung wird vererbt, heißt es oft. Wenn also die Eltern schon studiert haben, tun das meist auch die Kinder. Das gilt ganz besonders auch für das Medizinstudium. Rund 58% der Medizinstudierenden kommen aus einer Akademikerfamilie und häufig auch aus einer Ärztinnen- oder Ärztefamilie, wie die Daten zeigen. Die Aufnahmetests für Studium, die es seit 20 Jahren gibt, haben diesen Trend sogar noch verstärkt. Die Bundesregierung hat zwar als Ziel ausgegeben, mehr Nicht-Akademiker ins Studium zu bringen, bisher aber offenbar nicht sehr erfolgreich. Wer dann morgen einen Platz bekommt, entscheidet sich also auch durch die soziale Herkunft. Gute Vorbereitung verbessert aber natürlich die Chancen. Die Zahlen zeigen auch, dass nur 4 von 10 Bewerbenden beim ersten Versuch schon erfolgreich sind. Viele probieren es 2 oder auch 3-mal.
In knapp 3 Stunden ist Anpfiff in Los Angeles. Das österreichische Männerfußballnationalteam spielt gegen niemand Geringeren als den amtierenden Europameister Spanien. Für Deutschland ist die WM ja bereits zu Ende und das scheint jetzt auch auf die Karriere des deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann zuzutreffen. Laut Medienberichten legt ihm der DFB den Rücktritt nahe. Andreas Jörli weiß mehr.
Eigentlich sieht Julian Nagelsmann keinen Grund für seinen Rücktritt. Das hat er zumindest kurz nach der Niederlage gegen Paraguay und vor dem Rückflug nach Deutschland gesagt.
Ich bin jetzt keiner, der sich hier sitzt und sagt, ich trete jetzt zurück, nur weil wir ausgeschieden sind. Sondern wenn der DFB möchte, dass ich weitermache, dann mache ich auch weiter. Und wenn er das nicht möchte, dann darf er mir das sagen.
Das hat die Spitze des Deutschen Fußballbundes jetzt offenbar auch getan. Julian Nagelsmann empfohlen, zurückzutreten. Schon davor haben das etliche Kritiker gefordert, etwa der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger. Offiziell entscheidet der Aufsichtsrat des Fußballbundes über die Auflösung des Vertrags oder Julian Nagelsmann geht freiwillig. Dabei geht es auch um viel Geld. Julian Nagelsmann soll pro Jahr rund 7 Millionen Euro verdienen. Sein Vertrag läuft noch 2 Jahre bis nach der Europameisterschaft 2028. Mögliche Nachfolger werden auch schon gehandelt. Gute Chancen hat Jürgen Klopp, früher Trainer bei Liverpool oder Borussia Dortmund, derzeit Head of Global Soccer bei Red Bull.
Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick muss sich über sowas keine Gedanken machen. Aber der hat jetzt ohnehin andere Sorgen. Schließlich steht das 16. Finale gegen Spanien unmittelbar bevor. Über sich hinauswachsen soll das Team heute. Und wenn uns diese WM eines gelehrt hat, für Überraschungen ist sie immer gut. Daniel Kulowitz.
Beim Duell gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien ist Österreichs Nationalteam an seine Grenzen gestoßen. Beim Duell mit dem Europameister Spanien erwartet Ralf Rangnick ein engeres Spiel und setzt darauf, dass seine Mannschaft ans absolute Limit geht.
Wir werden alles dafür tun, alles in die Waagschale werfen, was die Mannschaft im Tank und in petto hat. Und wir brauchen wieder ein Spiel, in dem wir tatsächlich über uns hinauswachsen. Und ich traue das der Mannschaft zu. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Chronologie des Spiels ab, wie wir ins Spiel reinfinden. Aber dass wir das können, dass die Mannschaft das Potenzial hat, das zu schaffen, davon bin ich fest überzeugt.
Überraschungen gab es ja schon genug bei dieser Weltmeisterschaft. Stichwort Paraguay schlägt Deutschland. Österreich will vor 70.000 Fans im LA Stadium über sich hinauswachsen gegen Spanien.
Zuvor aber noch die Kurznachrichten. Paul Kracker.
Bahnfahren wird teurer. Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und die Vorteilskarte um 3,5%. Wie die ÖBB mitteilt, gilt das ab dem Fahrplanwechsel im Dezember. Die Bahn argumentiert, die Kosten würden durch hohe Energiepreise steigen, daher müsse sie die Ticketpreise erhöhen. In Wien und Niederösterreich sind wegen Verdacht auf Schwarzarbeit mehr als 20 Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Ein Anbieter von Winterdiensten soll seit fast 10 Jahren Arbeitskräfte unangemeldet für Schneeräumungen eingesetzt haben. Größter Auftraggeber des Unternehmens war die Stadt Wien. Der deutsche Leitindex DAX hat den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der DAX in Frankfurt ist am Nachmittag auf mehr als 25.650 Punkte gestiegen. Es dürfte vor allem an Zuversicht liegen, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht erhöhen wird. Durch die Explosion einer Bombe in einem Café in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind mindestens 6 Menschen getötet worden. 22 sind verletzt. Die Bombe ist in einem belebten Café nahe dem Justizpalast in Damaskus detoniert. Zu dem Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. Der jüngste Hantavirus-Ausbruch ist offenbar zu Ende. Wie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mitteilt, sind seit dem 25. Mai keine neuen Fälle im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff Hondius aufgetreten. Heute ist die letzte Kontaktperson negativ getestet worden. Im Mai hatten sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs 13 Menschen mit dem Hantavirus infiziert, 3 davon starben. Insgesamt sind mehr als 650 Kontaktpersonen der Passagiere in 30 Ländern identifiziert und beobachtet worden. Das Wetter morgen: von Vorarlberg bis zum Wienerwald unbeständig mit Regenschauern. Im Osten und Süden nur einzelne Schauer und länger sonnig. Windig und am Nachmittag 21 bis knapp 30 Grad.
Und das waren die abendlichen Journale für heute. Ihr Team bestehend aus Martin Poh in der Technik, Julia Schmuck hat Regie geführt, Stefanie Leodolter war am Mikrofon. Hier geht's weiter mit dem Ö1 mit